Ja, Jens, was soll ich sagen? Wir machen Schluss. Es ist alles zum Thema B-Seiten gesagt. Disco 80. Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt, ihr lieben Sexhäschen, ihr wisst ja Bescheid. Wir sind wieder da und wir sind heute mit einem ganz spannenden und heißen Thema zurück, und zwar mit dem Thema B-Seiten. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was für B-Seiten, weil nicht alle Leute ja wissen, wovon wir überhaupt hier sprechen. Und zwar reden wir von den B-Seiten, die damals erschienen sind auf Maxi-Singles, auf Singles oder wie auch immer. Auf jeden Fall gab es da auch ganz, ganz tolle Geschichten und ganz, ganz tolle Songs. Und da wollen wir uns heute mal ein bisschen drüber unterhalten.
Ich hoffe, ich stehe jetzt auch durch. Ich habe so eine schöne Nebenhöhlenentzündung mir eingefangen und versucht, es trotzdem durchzubringen. Wenn ich also klinge, als hätte ich einen Frosch aufgegessen, dann liegt es auch daran. Aber ich habe trotzdem für euch ein paar Lügen und Wahrheiten zu den B-Seiten rausgesucht. Und eins kann ich gleich sagen, wer regelmäßig diesen Podcast hört, der hat zumindest bei einer Frage einen ganz klaren Vorteil. Also fange ich mal an. Lüge, Wahrheit Nummer 1. Hurra, hurra, die Schule brennt von Extra bereit war eigentlich eine B-Seite von Flieger grüßt mir die Sonne. Stimmt oder stimmt nicht? Lüge, Wahrheit Nummer 2. Last Christmas von Wham war auch nur eine B-Seite auf der Single Everything She Wants, erschienen im November 84. Stimmt oder stimmt nicht? Und das dritte, Udo Jürgens, ich war noch niemals in New York, war auch nur eine B-Seite. Stimmt oder stimmt nicht?
Ja. Das ist ja unvorstellbar.
Ja.
Da sind ja harte Nüsse, die es da hier zu knacken gilt heute.
So, Christian, wir haben mal wieder ein bisschen Werbung. Weißt du denn, was das lauteste Konzert aller Zeiten war?
Nee.
Ja, du weißt aber heute nie was, wenn ich dich das frage. Mach mal einen Tipp, weil wer könnte denn, welche Band könnte denn das lauteste Konzert aller Zeiten gemacht haben?
Ja, weiß ich nicht. Irgendeine schlimme Metal-Band. Ja, Iron Maiden oder so.
Da liegst du ganz gut. Die US-amerikanische True-Metal-Band Manowar hat 2008 bei ihrem Soundcheck auf dem Magic Circle Festival in Bad Arolsen den Weltrekord für das lauteste Konzert aller Zeiten aufgestellt. Dabei haben sie den Dezibelwert von 139 Dezibel erreicht. Bei 120 Dezibel liegt die Schmerzgrenze des menschlichen Ohrs.
Ah, okay. Ja, das sind coole Jungs,
ja. Ja, genau, ja. Wenn ihr auch einen Weltrekord aufstellen wollt, aber euch nicht die Ohren kaputt machen wollt, dann haben wir für euch eine Alternative. Und zwar gibt es am 23. März 2024 ist auf Schalke die größte 80er-Jahre-Party der Welt. Und das ist ja auch ein Weltrekord. Also, Christian, wer tritt denn da alles auf?
Oh, Mensch, da fragst du mich was, du, das weiß ich doch nicht. Natürlich weiß ich das. Und zwar, da gibt's ganz, ganz viele schöne Herren und Damen aus den 80ern, die sich alle noch super fit gehalten haben. Einmal ist Boy George von Culture Club. Es gibt Holly Johnson mit den Songs von Frankie Goes to Hollywood. ABC, Alphaville, Cutting Crew, Gazebo, Paul Young, Samantha Fox, Sandra, Tom Hadley von Spandau Ballet. Und noch andere Geschichten, unter anderem das Berlin Show Orchester gibt, und die ganze Geschichte wird moderiert von Peter Illmann. Was wollt ihr mehr?
Genau, ja, Manowar wollen wahrscheinlich einige. Ich persönlich bin froh, dass die da nicht spielen.
Ja, ich bin da auch ganz froh, weil bei Manowar, da, ich habe immer Angst, weil die haben unwahrscheinliche Schambehaarung unter den Armen. Also ehrlich, also das ist immens. Also
ja, es ist halt True Metal, ne? Ja, also, kommt alle am 23. März 2024 auf Schalke. Wenn ihr da hingehen wollt, müsst ihr schnell sein, weil das ist nahezu ausverkauft. Es wird also wirklich die größte 80er-Jahre-Party der Welt werden. Es gibt nur noch wenige Tickets. Müsst ihr euch also beeilen, da hinzukommen. Es wird toll. Wir sind auch da, spielen aber nicht, was ein weiterer Vorteil ist, sondern wir haben da einen schönen Stand, in dem wir etwas über unseren Podcast erzählen und ein paar Live-Atmos aufnehmen. Ja, also, wir sehen uns dann da auf Schalke, 23. März. Ja, dann fangen wir mal an. Wir haben von euch wieder jede Menge Zuschriften und auch Audio-Files bekommen. Ich glaube, so viele hatten wir noch nie. Ja, müssen wir ein bisschen Tempo machen, ne? Dass wir die alle
sehen. Ja, wir müssen hier ganz, ganz schnell durch, weil wir wollen ja auch eure Meinung hören, damit wir unsere unwesentliche Meinung zum Schluss kundgeben können.
Genau, dann fangen wir an mit deinem ersten Beispiel, was du hast.
Ja, Girl Power hier mal wieder, unsere Beatrice, die ja sich hier immer und immer wieder einbringt. Leute, wir wollen noch mehr Girls hier haben. Ihr dürft hier auch mitmachen. Wir wollen speziell auch eure Meinungen hören, weil die Jungs sind ja auch nicht immer so richtig auf Stand. Hier haben wir die Beatrice.
Christian, lieber Thomas, das ist ja super, dass ihr wieder ein neues Thema habt. Ja, die beste B-Seite. Da fällt mir spontan der Song Security ein von Man Without Hats. Und zwar ist das die B-Seite von Safety Dance. Leider wusste ich das damals noch gar nicht, dass es so einen coolen Song von denen gab. Das ist mir erst aufgefallen, als die Band mit dem Zungenbrechernamen Necrophilistic Anodyne 1993 ein Album rausgebracht hat und das Lied gecovert hat. Erst nochmal viele Jahre später hat man mir irgendwie gesagt, dass das die Rückseite von Man Without Hats Safety Dance wäre. Und ja, ich finde den Song total cool. Der lief hier im Ruhrgebiet in den Clubs in den 90ern rauf und runter und ja, schön düster, geht nachher ganz gut ab. Den finde ich einfach mega. Ich muss wohl sagen, es gibt noch eine zweite Rückseite, und zwar von Shake the Disease von Depeche Mode, den Song Flexible. Den fand ich früher auch immer total gut und habe mir den sogar schon öfter angehört als die Vorderseite, also die A-Seite sozusagen. Ja, das war mein Beitrag. Ich freue mich schon auf den Podcast. Tschüss!
Beatrice, das sind ja mal kompetente Mitteilungen hier. Ja, Security ist mega geil. Aber auch die Version von Necrophilistic Anodyne finde ich sehr, sehr lustig. Übrigens Freunde von uns.
Ja, Bandkollegen, ne? Auf demselben Label unerfolgreich gewesen wie ich mit No Comment und du mit Technical, ja.
Genau. Ja, gut, die Shake the Disease-Geschichte, Flexible. Ja, kenne ich tatsächlich auch das Lied, aber fand ich nicht so cool. Aber ja gut, man muss ja nicht immer einer Meinung sein.
Und witzigerweise habe ich noch eine weitere Person, der uns auf Security, die B-Seite von Safety Dance von Man Without Hats, hingewiesen hat. Und zwar ist das Thomas Thyssen, sehr bekannter Plattenfirmenmanager.
Thomas hat gesagt, das ist seine Lieblings-B-Seite?
Der hat mir die auch geschickt.
Ach Thomas, ich hab dich lieb. Wirklich. Habt ihr gut gemacht. Ja. Alle beide. Vielleicht sollen wir euch mal zu sagen, ach, aber ich glaube, du bist vergeben, Thomas. Aber ansonsten müssen wir dich mit der Beatrice, weil das ist doch mal ein Match, oder?
Ja.
Das ist doch geiler als jedes hier, die Accidents in Paradise oder wie die ganzen Dating-Geschichten da heißen. Aber ich glaube, der Thomas hat da gar keinen Bedarf. Aber wie dem auch sei, sollen wir noch mal einen hier dazu machen?
Ja. Kannst du mal einen abspielen, ja.
Ja, dann machen wir nochmal einen. Das ist der Jens von der Tanzkapelle Run.
Ja, hallo, hier ist der Jens von Run. Die beste B-Seite der 80er Jahre, für meinen Geschmack, ist die B-Seite von Men Without Hats, Safety Dance, der Song Security. Und danach folgt mit ganz geringem Abstand die B-Seite von Catch Me I'm Falling. Das müsste Exploding Bullets sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, Jens, was soll ich sagen? Wir machen Schluss. Es ist alles zum Thema B-Seiten gesagt. Security ist es. Ja, tschüss, war schön mit euch.
Ach nee,
gut.
Ja.
Gut.
Vielleicht kommt ja noch eine, die mehr hat. Wir wissen gegenseitig ja nicht, wer jetzt welche Titel geschickt bekommen hat. Insofern kann es ja noch Überraschungen geben. Dann habe ich mal noch eine. Und zwar hat mir der Dirk Hampel eine B-Seite geschickt, und zwar von Kim Wilde, Lovers on a Beach. Das ist die B-Seite von The Second Time. Sehr cooler Song. Ich muss sagen, ich kannte ihn nicht. Die Single kannte ich, aber die B-Seite habe ich mir angehört. Richtig gut. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Kenne ich nicht.
Ja, findet ihr dann in unserer Spotify-Playlist. Da werdet ihr die ganzen B-Seiten hören. Lohnt sich das anzuhören. Das ist wirklich. Damals hat man ja noch gute B-Seiten gemacht, sonst würde man ja auch nicht diese Sendung machen.
Ich mache nochmal eine Sprachnachricht rein hier, wenn du erlaubst. Ja.
Hallo Christian und Thomas. Ja, ich habe tatsächlich einen Moment lang überlegt, welches denn meine Lieblings-B-Seite ist und bin dann doch recht schnell bei Fat Gadget gelandet. Und zwar das Song Lady Shave von 1981. Damals habe ich in einem Plattenladen gearbeitet und hatte dort einen musikalischen Mentor, der mich immer mit Mixtapes versorgt hat, wo ganz viele Mute Records Acts drauf waren und natürlich Fat Gadget auch dabei. Lady Shade hat mir von Anfang an gefallen. Ich habe ganz viele Jahre lang auch gar nicht gewusst, dass das eine B-Seite ist, weil der Song auch auf der Fat Gadget Singles Compilation drauf war von Frank Tobi. Und das war meine erste CD, die ich gekauft hatte von ihm. Ja, die A-Seite Make Room ist da nämlich nicht drauf. Und insgesamt ist der Song dann auch nicht so cool wie die B-Seite. Lady Shave ist ja auch eines der Highlights gewesen auf seinen Konzerten. Und ich hatte tatsächlich 2001 dann das Vergnügen, ihn noch einmal live zu sehen auf einem belgischen Festival und dann kurze Zeit später auch als Vor-Act von Depeche Mode. Ja. Das ist mein Lieblings-B-Seiten-Song.
Zum Verständnis, das war Markus Biener. Lady Shave finde ich auch sehr geil.
Ja, ich auch. Ich habe zwar mir jetzt eine andere ausgesucht, aber wenn ich gewusst hätte, dass Lady Shave eine B-Seite war, dann wäre das bei mir wahrscheinlich auch in die Auswahl gekommen. Auf dem Festival war ich übrigens auch in Antwerpen. Da haben wir gespielt am Tag, nachdem Fat Gadget da war, und haben leider ihn verpasst, weil wir von der Anreise so blöd waren. Und er ist ja dann wirklich kurz drauf gestorben. Aber ich habe seinen Backstage-Raum noch gesehen und er sah wirklich aus, als ob da jemand geteert und gefedert worden wäre. Ja, was halt so üblich war bei seinen Konzerten. Ich fand den unglaublich gut, auch immer live, immer einer der Highlights gewesen, und Lady Shave auch, ja.
Ja, Hammer.
Ja, dann habe ich noch einen, und zwar von meinem Bandkollegen Oliver Spring von Emily Kinski's Dead und 9 Seconds. Der hat einen Song genannt, und zwar von Depeche Mode, But Not Tonight. Das ist die B-Seite von Stripped gewesen, am 10. Februar 86 veröffentlicht worden.
Verstehe ich auch.
Ja, cooler Song.
Ja.
Der ist auch noch genannt worden vom Ralf Kovacic. Der hat aber noch einen anderen genannt, insofern, ja, aber da haben wir immerhin auch zwei Nennungen.
Der wird gleich auch nochmal in einer Liste auftauchen, die ich vom Classic-Pop-Magazin herbeizitieren werde. Ich habe hier noch jemanden, und zwar den Enrico Schauer aus dem Rhein-Main-Gebiet, sagt er selbst. Er sagt, er möchte die Suburbia B-Seite von Pet Shop Boys, die da heißt Paninario, heißt das, glaube ich, hier von den Pet Shop Boys mit ins Rennen bringen. Ich habe mir das Lied jetzt tatsächlich im Zuge dieser Geschichte mal angehört. Das ist echt cool. Ich kannte das nicht. Muss ich gestehen.
Genau dieselbe Meinung hatte Jeanette Chani Dvorak. Die hat uns auch Paninario geschickt. Kannte ich auch nicht, muss ich auch zugestehen. Suburbia natürlich schon. Ja. Cooler Song, gibt es auch gar noch ein Video dazu. Ja, ich glaube, Pet Shop Boys ist einer der wenigen Band, die auch ein B-Seiten-Album irgendwann mal veröffentlicht hat, wo es drauf war. Cure hat es ja auch gemacht. Das ist sehr, sehr gut von Cure, das Album. Also den haben wir auch schon doppelt genannt. Wie man sieht, ne? Die Leute sind sich da fast einiger als bei den größten Hits der 80er. Ne?
Tatsächlich ist es so, ja. Den dürfen wir jetzt hier natürlich nicht vergessen. Hallo Christian, was für ein tolles Thema für den nächsten Podcast. Top. Also, das ist halt, ne? Endlich mal einer, der das erkennt hier. Ne? Mir fällt sofort der Hammerpong von 1989 ein. Es handelt sich um die B-Seite der Single One Fine Day von Camouflage. Das Lied nennt sich Klingklang und ist eine perfekte Hommage von Camouflage an Kraftwerk. Es ist wahrscheinlich auch nur als B-Seite herausgekommen, da es viele nicht verstanden hätten, dass es sich um eine Hommage handelt. Mich hat dieses Lied damals begeistert und es würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Lied in dem Podcast erwähnen könnten. Natürlich tun wir das.
Wir packen das sogar in die Tracklist. Das ist nämlich ein richtig geiles Lied. Für die, die es nicht kennen. Du kennst das, oder?
Ja, coole Nummer. Kenne ich auch. Gefällt mir. Gefällt mir deutlich besser als One Fine Day. Das war so ein, ja, war okay, aber irgendwie, ja. Also für mich eine der schwächeren Camouflage-Singles, ja. Und Klingklang war sehr, sehr gut, ja. Ich habe auch noch einen, der Camouflage nennt, und zwar aber einen anderen Song, der Norman Flanders. Der nennt They Catch Secrets von Camouflage, war die B-Seite von Stranger Thoughts. 1988 erschienen, ist auch auf ihrem Debütalbum drauf gewesen. Und er hat noch einen zweiten Favoriten, Work Hard von Depeche Mode, die B-Seite von Everything Counts, 1983 erschienen. Muss ich ehrlich sagen, hatte ich komplett vergessen, den Song, obwohl ich sonst alle Depeche Mode B-Seiten kenne. Habe ich mir dann wieder angehört, da fiel es mir wieder ein, ja. Genau, ganz netter Song auch. Typischer Depeche Mode-Stil aus der damaligen Zeit. Ja.
Du meinst die Work Hard-Nummer jetzt?
Ja, ja, genau.
Das ist, finde ich, auch ein cooles Lied, tatsächlich. Den möchte ich gerne hier nochmal einmal herbeizitieren, den Herrn Michael Schamowski. Und zwar sagt er, hallo ihr beiden, könnt ihr jetzt sagen, Ice Machine, B-Seite von Dreaming of Me, von Depeche Mode. Bin eventuell nicht der Einzige, also sage ich 1963 von New Order, B-Seite von True Fate. Bis bald. Die wird auch gleich nochmal in der besagten Liste erscheinen. Tatsächlich muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich das gar nicht auf dem Zettel hatte, das Lied von New Order.
Ja, zwei sehr, also Ice Machine ist natürlich auch super, ja, und der New Order Track auch. Dann habe ich auch nochmal einen, geht auch natürlich wieder in Richtung Depeche Mode, und zwar Roland Bö hat Dangerous genannt, die B-Seite von Personal Jesus, 1989 veröffentlicht. Fand ich auch einen sehr coolen Song. Also ich glaube, meine persönliche Meinung ist, mögen mich neuere Depeche Mode-Fans für hassen, aber meine persönliche Meinung ist, jedes Album, zusammengestellt aus B-Seiten von Depeche Mode, wäre besser als die aktuellen. Bessere Songs, besser gesungen, ja, bessere Stilistik drin, aber nun gut, das ist halt meine Meinung, ja. Aber die finde ich, Dangerous ist einer von diesen Songs.
Ja. Ich sehe das ja ähnlich. Aber ich glaube, das darf man hier jetzt an dieser Stelle gar nicht sagen. Wahrscheinlich werden wir jetzt auch irgendwie hier weggedisst. Von Spotify werden wir hier weggedisst.
Ja, da unten, ja.
So, ich würde jetzt hier nochmal ein einfliegen in Sachen Sprachnachricht. Das ist der Herr Stefan Schulz. Ich bitte darum, geht los.
Ja, hallo Christian, hallo Thomas, hier ist der Stefan. Ihr hattet aufgerufen, was ist eure Lieblings-B-Seite oder was sind die besten B-Seiten? Ich denke, da gibt es einige Beispiele von Soft Cell, Say Hello, Wave Goodbye. Da die B-Seite Fun City finde ich super stark. Depeche Mode hat, boah, ich weiß gar nicht, wie viel super B-Sides veröffentlicht. Bei Depeche Mode fällt mir gleichzeitig noch ein, Daniel Miller, seines Zeichens Gründer von Mute Records, hatte, wobei das ist jetzt nicht ganz 80er, aber es lief halt viel in den 80ern, hatte 1978 dieses One-Man-Projekt The Normal gegründet. Ich glaube, da gibt es eigentlich auch nur diese eine Single von Wenn mich nicht alles täuscht, ich weiß es aber nicht genau. Mit dem Song TVOD als A-Seite. Und auf der B-Seite Warm Leatherette. Und ich glaube, das war auch dann der Song, der in den Clubs am meisten gespielt wurde. Einer meiner absoluten Favoriten ist von Informatics, von Accidents in Paradise. Da die B-Seite auch wirklich, ich denke, in den Clubs häufig gespielt. Satellite to Russia. Ich glaube, dass die bekannteste B-Seite, ich denke, da werden sich wohl auch der ein oder andere zu melden. Ich habe da mal kurz nachgeschaut, wie häufig sie auf Spotify gestreamt wurde, nämlich satte 1,2 Milliarden Mal. Ja, und das ist Queen, We Will Rock You. Und We Will Rock You ist die B-Seite von We Are the Champions. Und ich glaube, ich wüsste jetzt, glaube ich, keine Scheibe, die da irgendwie bekannter und mehr durchgestartet ist. Ja, macht weiter so. Herzlichen Dank. Ich freue mich auf die Ausgabe. Bis dann. Ciao, ciao.
Da hat er natürlich recht. Zwei Evergreens auf einer Scheibe, aber 1977 erschienen. Ne?
Mhm.
Queen ist mir scheißegal, aber auch das darf man nicht sagen, damit man hier aussortiert von Spotify. Aber einen haben wir noch, den würde ich gerne noch zum Besten geben hier.
Ja, Hallihallöchen, liebe Leute vom Podcast und liebe Zuhörer, liebe Fans. Ich soll noch mal ganz kurz meine beste B-Seite aus den 80ern hier präsentieren. Da kommt für mich unter anderem die Single von den Simple Minds mit Don't You zum Tragen. Die B-Seite hat ein tolles, opulentes Instrumentalstück. Das geht so um die 9 Minuten und heißt A Brass Band in African Chimes, produziert von Steve Lillywhite. Absolut genial, hört mal rein. Und das nächste wäre noch von U2, All I Want Is You von der Single. Da ist noch ein Cover hinten drauf, und zwar ein Cover von den Rideshot Brothers, Unchained Melody, was Bono hier wirklich wunderbar zelebriert und neu einsingt. Einfach großartige Sounds. Alles klar, das war's soweit von mir und ja, bis demnächst. Ich freue mich auf den Podcast.
Wer war denn das?
Ja, der Sven Eriksen aus der schönen Stadt Delmenhorst. Großer Simple Minds Fan, das erklärt natürlich einiges auch. Tatsächlich muss ich ihm aber auch beipflichten, finde ich auch cool, die Rückseite von Don't You.
Ich hätte noch einen, der gleich zwei genannt hat, und zwar Daniel Dressler von dem Magazin unterton.de. Der sagt, als alter Ultravox-Fan gibt es gleich zwei B-Seiten, die man eigentlich viel öfter sich ins Gedächtnis rufen sollte. Waiting, die B-Seite der Single Sleepwalk, und Paths and Angels, B-Seite der Single The Voice. Ansonsten finde ich You Remind Me of Gold von The Human League, B-Seite von Mirror Man, sträflich vernachlässigt. Ja, alles drei auch wirklich gute Songs, die er da genannt hat. Und jetzt habe ich noch einen ganz speziellen, und zwar der Gast unserer letzten Podcast-Folge, der Michael Beckmann von Rainbirds, und Depp Jones, der ist noch mal in sich gegangen, den haben wir ja auch gefragt nach der besten B-Seite, und er hat sich noch mal genauer überlegt. Ja, und zwar hat er mir jetzt genannt The Gem, Tales from the Riverbank. Wirklich cooler Song, ich muss gestehen, ich kannte ihn nicht, ein bisschen vor meiner Zeit, weil das erschien auf der Single Absolute Beginners, die ist im Oktober 81 erschienen, aber sehr cooler Song. The Gem, Tales from the Riverbank. Findet ihr dann auch in unserer Spotify-Playlist.
An den Wortmeldungen und an den schriftlichen Eingaben und an den Sprachnachrichten fällt mir zusehends auf, dass es unwahrscheinlich schwer sein muss, sich auf eine B-Seite zu konzentrieren, weil fast alle mehrere genannt haben, was ja auch nicht weiter schlimm ist. Aber da kann man auch mal sehen, dass es wirklich sehr, sehr viele gute Musik in den 80er Jahren gab, weil es auch viele gute B-Seiten gab.
Genau, das ist so, ja. Und ich hätte jetzt noch ein Audio vom Enrico Janke, der ja auch unseren Podcast immer kräftig unterstützt und uns den einen oder anderen Gast vermittelt. Und da kann ich mal ihn abspielen, was er dazu meint.
Ja, bitte.
Hallo Thomas, hallo Christian. Ihr wolltet von uns hören, welche Vinyl-B-Seite der 80er Jahre unsere beste war. Meine beste Vinyl-B-Seite ist die von den Ärzten, und zwar die Amiga Quartett EP von 1989 mit dem Song Radio brennt, die ich mir selber in unserem RFT-Laden von meinem Ersparten für 8,10 Mark gekauft habe. Einmal in der Woche gab es die Neuerscheinung, und mit bisschen Glück hat man auch noch eine von den wenigen bekommen. Ich war großer Ärzte-Fan. Als LP ist es Bad von Michael Jackson aus dem Jahre 1987, und zwar mit dem Song I Just Can't Stop Loving You. Diese LP aus Ungarn bekam ich 1987 entweder mit 13 Jahren zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Beide LPs sind noch in meinem Besitz. Ich fand Michael Jackson toll. Er war ein großartiger Sänger, Tänzer und Entertainer. Viel Spaß noch bei eurer Sendung und für alle anderen auch. Viel Spaß noch.
Interessanterweise war Radio brennt, was er nennt, in der BRD eine A-Seite. Das war die dritte Single des 1988 erschienenen Albums Ist das alles? Und da gab es eine andere B-Seite, die heißt Gabis Pleite. Aber eben, in verschiedenen Ländern gab es da verschiedene Koppelungen.
Aber ich muss Enrico natürlich auch beipflichten zu seinem Geschmack, in Sachen Michael Jackson. Es ist ja unumstritten, dass Michael Jackson sehr, sehr tolle Sachen gemacht hat. Gar keine Frage.
Dann hätte ich noch vom Ralf Gaff Lifter, der hat mir gleich zwei Sachen geschickt. Eins allerdings ist aus der Wertung, weil Erscheinungsjahr 1990. Vision Factory Tremendous Maids, das hat er auch genauso angemerkt, was er gesagt hat, aber er findet es trotzdem cool, weil es auch so hat, auch so ein bisschen 80er-Style noch. Und das andere von ihm, was er mir empfohlen hat, ist Velodrome Glasfabrik. Scheint es nur auf einer 12-Inch erschienen zu sein, sagt er, zwei Stücke waren da auf der B-Seite und das war das, was ihm am besten gefallen hat, Velodrome Glasfabrik. Fand ich auch sehr cool, hat mir wirklich gut gefallen. Die Nummer, kennst du die?
Nein.
Ja, dann werdet ihr die auch auf der Playlist finden. Und dann habe ich noch den Asmodi Caligari. Der hat mir auch was geschickt, und zwar Deepish Mode Fly on the Windscreen. Und das war die B-Seite von It's Called a Heart, die 1985 erschienen ist. Und da gibt es eine nette Geschichte dazu. Und zwar wollte Deepish Mode unbedingt Fly on the Windscreen als Single haben. Und die Plattenfirma hat das abgelehnt mit der Begründung, der Song beginne ja mit dem Wörtchen Death. Der Song beginnt mit Death is Everywhere und man kann keine Single machen, die mit dem Wort Tod beginnt. Also darf das nicht die Single sein. Und deswegen musste It's Called a Heart die Single werden. Den Song hat Deepish Mode eigentlich immer eher gehasst. Wird auch fast nie gespielt live, im Gegensatz zu Fly in the Windscreen. Ja, also gut erkannt, dass es eigentlich eine Single ist. Dachte ich mir auch immer. Das waren so die Zeiten, wo du gedacht hast, ja super. Hab da zwei geile Songs. Ich fand auch jetzt Call of Heart gut. Auf einer Single verbraten. Aber so war es halt damals noch. Mhm. Ne?
Also ich finde Fly on the Windscreen auch besser. Jetzt Call of Heart konnte ich nie was mit anfangen, ja, muss ich ehrlich sagen. Habe ich in den letzten Tagen noch gesehen, eine Peters Pop Show von 1985, wo Depeche Mode genau It's Called a Heart zum Besten gibt. Schreckliches Lied. Schreckliches Lied. Naja, gut. Aber wie dem auch sei.
Disco-artig.
So, natürlich wollen wir auch fachkundige Meinungen aus anderer Stelle hier herbeizitieren und haben eine beste B-Seiten-Liste des Classic-Pop-Magazins gefunden, die man auch online einsehen kann. Und die möchte ich mal eben ganz schnell herbeizitieren. Und zwar haben wir hier eine Top 20. Die fängt an mit Platz 20 Blondie, Susie and Jeffrey. Kenne ich nicht. Dann haben wir auf Platz 19 Fleetwood Mac, You and I Part 1. Dann Nummer 18, The Human League, You Remind Me of Gold. Platz Nummer 17, Gary Numan, Noise Noise, auch sehr coole Nummer. Platz 16, Echo and the Bunnymen, Do It Clean. Habe ich jetzt keine wirkliche Meinung zu. Platz 15, The Specials, Friday Night, Saturday Morning. Platz 14, aber Cassandra. Auch coole Nummer. Platz 13, Japan, European Sun. Sehr coole Nummer. Platz 12, Prince and the Revolution, 17 Days. Platz 11, Adam and the Ants, Beat My Guests. Auch mega Nummer. So, und die anderen 10 machen wir gleich. Aber erst hat Thomas noch was zu sagen.
Genau. Und zwar habe ich vom Daniel Logemann, der hat auch was von den Pet Shop Boys, Do I Have To, genannt. Und wir haben eine Person oder ein Projekt namens Adecta. Der hat mir genannt Grant Miller, Red for Love, die B-Seite von Cold Are the Nights. Kennst du das?
Nein.
Grant Miller?
Nein.
Italo Disco. Ich dachte das auch nicht. Ist mir völlig an mir vorbeigegangen. Klingt aber ganz nett. Findet ihr auch in der Shownote. Und dann haben wir noch Britney Pinkman. Brauchst du so lange für den Namen, weil der in Kyrillisch geschrieben ist. Und die sagt, die B-Seite der Boys Don't Cry Single vom New Voice Club Mix, und zwar Do the Hanser and Pillbox Tales, sind erfrischend, kurz und punkig, würden auch heute funktionieren. Das ist von der Single von 86, der New Voice Club Mix, und die sind wirklich sehr, sehr cool. Vor allen Dingen Do the Hanser ist richtig cool. Und ich hatte da sofort die Theorie, dass sich das bezieht auf die Hansa Studios, Aufnahmestudio in Berlin, sehr bekanntes Aufnahmestudio, wo von Bowie über Deepish Mode und so weiter alle waren. Und das bezieht sich darauf, dass offensichtlich jemand zu Cure gesagt hat, ja, ihr müsst es nur in Hansa-Studios aufnehmen und dann kriegt er ein Platinum-Album. Und daraus besteht dieser Song, Du der Hansa. Also sehr cooler Song. Und auch Pillbox Tales ist cool. Übrigens auch der Original-Single von Boys Don't Cry von 1979 war Plastic Passion, die B-Seite. Auch ein sehr, sehr cooler Song.
Cure hat es auch echt drauf gehabt mit B-Seiten. Pillbox Tales fand ich auch immer sehr cool, muss ich echt sagen. So, dann machen wir jetzt mal weiter mit den Top 10 des Classic Pop Magazins. Und zwar haben wir auf Platz 10 The Stone Roses, Standing Here. Ich kenne die Nummer nicht, muss ich tatsächlich zu meiner Schande gestehen.
Eine coole Nummer.
Dann haben wir auf Platz Nummer 9 Kate Bush, Under the Ivy. Die haben auch immer sehr crazy Sachen von Kate Bush veröffentlicht. Also man weiß gar nicht, was da verrückter ist, die Frau oder die Nummer. Dann haben wir auf Platz 8 auch eine meiner absoluten Lieblingsnummer, Situation von Yazoo. Auch super coole B-Seite.
Ja. Ja.
Dann haben wir auf Platz 7 Duran Duran, Secret Oktober. Auch mega coole B-Seite. Mensch, was gibt's schöne B-Seite. Auf Platz 6 die Pet Shop Boys, Paninario. Ja,
was soll ich sagen? Zweimal genannt
schon. Ja, hatten wir schon. Dann haben wir auf Platz 5 Orchester Maneuvers in the Dark, The Avenue. Auch coole Nummer, kann man nicht anders sagen. Dann haben wir auf Platz 4, hatten wir ja auch gerade schon mal gehört, von dem lieben Bernd, The Gem, Tales from the Riverbank. Auf Platz 3, Depeche Mode, But Not Tonight.
Ja, ich hat man auch schon gehört eben.
Kann ich nachvollziehen. Dann auch einer meiner absoluten Lieblingssongs tatsächlich von The Smiths. Please, 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 please let me get what I want. Also so ein schönes Lied, eine so schöne Ballade. Und auf Platz 1 New Order 1963. Auch der wurde schon hier einmal erwähnt.
Ja, sehr gut. Dann habe ich noch ein letztes Audio-File, kommt auch von einem Kollegen, der uns hier immer kräftig unterstützt. Hören wir mal rein.
Ja, hallo, hier Markus von Renard. Ich habe meine Single-Sammlung durchsucht, die ist relativ überschaubar und bin dann auf Stefan Eicher gestoßen mit seiner Single Kommt zurück. Und ich hätte schwören können, dass die B-Seite Le Fil du Limaquet, ich hoffe, das war jetzt korrekt ausgesprochen mit meinem Schulfranzösisch, wäre die A-Seite gewesen. Dieses Stück kommt zurück, an das kann ich mich am besten wenig erinnern. Aber Le Fil du Limaquet, klasse.
Ja, Markus Reinhardt, Ex-Wolfsheim, die ja dann später mit Kein zurück sehr erfolgreich waren. Und nicht mit Kommt zurück. Ja, das ist von seiner Meinung. Ja, Stefan Eicher natürlich auch immer sehr, sehr coole Geschichte.
Eine Unverschämtheit, das ist eins meiner absoluten Lieblingslieder von Stefan Eicher, Kommt zurück. Frechheit.
Tja, ja, so ist es halt.
Ja, so ist das mit dem Geschmack.
Einen habe ich noch, und zwar der Ralf Kowarczyk, der uns ja auch immer kräftig schreibt und mitmacht. Der hat mir genannt The Visitors von ABBA, vom gleichnamigen Album aus dem Jahr 1981. Und schreibt dazu, die B-Seite wurde auf der Single Head Over Heels 1982 veröffentlicht. Fun Fact, in den USA wurde bereits 81 diese Single genau in umgekehrter Reihenfolge veröffentlicht. Und Visitors war zudem die erste veröffentlichte Audio-CD der Musikgeschichte und am 17. August 1982 vorgestellt. Und ich habe auch noch was dazu rausgefunden. Der Text von The Visitors handelt von Überwachung, Besuchen der Sicherheitspolizei bei Dissidenten in der Sowjetunion, wird man aber gar nicht zutrauen. Und interessanterweise ist der Song der Opener-Song der ABBA Voyage-Konzerts, diese Konzerte mit den Avataren in London. Die fangen also mit The Visitors an. Also offensichtlich gefällt er denen auch immer noch gut, obwohl es eine B-Seite war.
Cool.
Komm mal mit deiner liebsten B-Seite
in die Ecke. Ja, ist schwierig, aber ich mach's jetzt so, wie es alle anderen auch gemacht haben. Also, ich war schon immer ein großer Softcell-Fan. Eins der tollsten B-Seitenstücke finde ich immer noch Fun City, die Rückseite von Sail Away Goodbye. Das ist wirklich also ein ganz, ganz tolles Stück. Aber was ich auch sehr, sehr geil finde, ist von Grauzone, die B-Seite von Eisbär, Film 2. Das ist auch ein ganz, ganz tolles Stück, finde ich.
Okay, ich habe auch noch welche. Und zwar habe ich mich diesmal auf eine Band konzentriert. Liegt auch damit gegründet, weil es die ersten Platten waren, die ich mir gekauft habe, die ersten Singles. Und ich fand diese B-Seiten auch so super. Und zwar von Alphaville. Der Big in Japan Single, da ist Seeds drauf als B-Seite, ein ganz toller Song. Und auf der Sounds Like a Melody, da ist drauf Nelson Highway Sector 1, The Elevator, fand ich auch super. Und ich habe mir dann damals sogar die Single Jet Set gekauft, obwohl ich den Song als einziger von dem Album nicht gut fand. Aber die B-Seite fand ich super, Golden Feeling. Die war auch Soundtrack vom Film Der Bulle und das Mädchen. Und genau, bei mir lief dann halt immer nur Golden Feeling statt Jet Set, aber... Also die Alphaville-B-Seiten, die waren immer klasse. Ich höre die heute auch noch sehr gerne.
Also alles in allem kann man, glaube ich, auch zusammenfassend konstatieren, dass es sehr, sehr schade ist, dass es diese Tonträger-Single-Geschichten nicht mehr gibt, alleine weil heute ja niemand mehr eine B-Seite braucht. Es ist ja gar nicht mehr notwendig, eine B-Seite zu veröffentlichen, weil wir bei Spotify auch nur Singles veröffentlichen können oder wie auch immer. Aber diese Kultur ist ein bisschen verloren gegangen, finde ich.
Ja, es gibt nur noch so ein paar althergebrachte Idioten wie wir, die, wenn wir eine Single machen, immer auch noch eine B-Seite dazu machen, ne? Die auch noch immer irgend veröffentlicht ist. Sonst kenne ich eigentlich auch nur noch wenige Leute, die das tatsächlich machen.
Sehr, sehr schade das eigentlich. Sehr, sehr schade.
Ja.
Das ist ja wie so eine Brausetüte, wo man sich dann auch mal überraschen lassen kann. Vielleicht ist ja die Brause, die unten auf dem Boden ist, noch viel leckerer als die Brause, die oben ist. Weiß man ja. Schade, 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 ihr jungen Leute. Du könntest genau auch in die Wahrheiten und Lügen aufdecken.
Genau. Lösen wir mal auf. Und zwar, ich hatte behauptet, dass 3 Songs jeweils B-Seiten waren. Hurra, hurra, die Schule brennt von Extra Breit. Dann Last Christmas von Wham. Und dann Ich war noch niemals in New York von Udo Jürgens. Eine von denen stimmt nicht. Welche stimmt nicht? Was meinst du?
Ich war noch niemals in New York. Das stimmt nicht.
Okay. Also, dann löse ich mal auf. Fleißige Hörer dieses Podcasts, ich hatte das ja angedeutet, wissen natürlich, weil wir hatten ja schließlich Extra Breit hier auch schon im Podcast gehabt, dass Hurra, Hurra, die Schule brennt, tatsächlich am Anfang eine B-Seite war von Flieger grüßen mir die Sonne, 1980 erschienen. 82 ist die Single dann nochmal erschienen mit vertauschter A- und B-Seite und kam bis auf Platz 12 der deutschen Singlecharts. Da ist der Song dann richtig durchgestartet. Und nachdem Polizisten auch ein Erfolg war, ist der dann nochmal zu einem der größten Hit der neuen deutschen Welle geworden. Aber ursprünglich nur eine B-Seite. Das stimmt also schon mal. Und dann kommen wir zu Last Christmas. Das ist nicht ganz korrekt, wie ich das behauptet habe. Und zwar ist das Lied erschienen am 30.11.1984 und da war die A-Seite Last Christmas und die B-Seite Everything She Wants. Und dann hat die Plattenfirma am 27. Dezember 1984, also gerade mal einen Monat später, hat es einfach umgedreht. Und dann war Everything She Wants die A-Seite und Last Christmas die B-Seite, weil Weihnachten war ja oben. Und man hat gedacht, ja, was soll man mit dem Scheiß-Song noch jetzt nie wieder jemand anhören in der ganzen Geschichte der Menschheit. Verkalkuliert, aber eben Last Christmas war original die A-Seite gewesen. Deswegen stimmt das so nicht, wie ich es erst behauptet habe. Und dann haben wir Udo Jürgens. Das ist tatsächlich richtig. Ich war noch niemals in New York, war nur eine B-Seite des Songs. Das wünsch ich dir. 1982 als Single erschienen.
Echt? Hätte ich nicht gedacht.
Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Das wünscht dir, keine Ahnung, nie gehört. Aber ich war noch niemals in New York, kennt jeder, der ja selbst so jüngst kennt. Ja.
Ja. Das ist ja auch ein tolles Lied, muss man ja wirklich sagen.
Ja, da haben sie sogar ein Musical draus gemacht, was jetzt nicht gerade...
Ja gut, also ich bin ja, weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, dass ich kein Musical-Fan bin. Das ist für mich...
Ja,
die Höchststrafe, die man mir auch erlegen kann.
War auch deine persönliche Folter?
Ja. Yeah.
In Musical gehen? Ja, schön, dass wir sowas hier offenbaren. Hoffen wir mal, dass wir das nicht noch machen
müssen. Ich musste es letztens aus Gründen, auf die ich hier weiter nicht eingehen möchte, musste ich das Musical Moulin Rouge mir anschauen und ja, ich fand es jetzt nicht so mittel.
Das ist nicht meine Welt. Ich habe nach meiner Schulzeit, in der man ja zwangsweise Musicals angucken musste, weil die im Schultheater aufgeführt wurden oder weil man mit der Klasse dahin ist, war Porky und Bess, war das von George Gershwin.
war das einzige und letzte Musical, was ich gesehen habe. Und das ist gar nicht mal so schlecht, weil da ist zum Beispiel It Ain't Necessarily So, was später von den Bronze-Gebiets gecovert wurde, drauf. Insofern war das positiv, aber danach habe ich nie wieder ein Musical gesehen und behaupte auch, das werde ich nie wieder tun, aber man weiß ja nicht, wer mich dazu würde. Ja, aber jetzt sind wir abgeglitten.
Ja, aber das wäre ja eine sehr innovative Idee. Man könnte ja mal aus den schönsten B-Seiten der 80er Jahre ein schönes Musical machen. Auf die Idee ist anscheinend noch keiner gekommen.
Stimmt, ja.
Ja, machen wir jetzt.
Jetzt dann B-Musical.
Ich werde alles daran setzen, jetzt ein B-Seiten-Musical
sehr schön,
in Köln auf die Beine zu stellen, um Moulin Rouge abzulösen. Das ist jetzt mein neues erklärtes Lebensziel.
Sehr schön.
Ja, demnächst haben wir wieder einen schönen Gast bei uns. Und ja, dann ist es ja auch schon fast soweit, dass wir euch dann persönlich auf der 80er-Jahre-Party begrüßen in Gelsenkirchen.
Wir freuen uns da. Also, und jetzt spielen wir natürlich noch eine B-Seite von Purwin und Kova. Ich weiß nur noch nicht welche, ihr werdet es gleich hören.
Disco Party.
So, inzwischen habe ich mir auch mal unsere Purwin und Kova B-Seiten angehört und was ein Wunder, Disco 80 war auch mal eine B-Seite und zwar auf der Nochmal-EP, die im November 21 erschienen ist. Ja, und deswegen hört ihr jetzt mal Disco 80 in der 7-Inch-Version. Viel Spaß damit.
Let's go.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.